Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht, und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Fridtjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker.
Herzlich willkommen zur 64. Folge unseres Podcastes, der Basstölpel. Ja, er ist der größte Seevogel des Nordatlantiks und nicht nur ein ausgezeichneter Flieger, sondern ja auch ein hervorragender Taucher. Und früher von Menschen oft gejagt, steht er heutzutage unter Naturschutz, doch noch immer ist der riesige Vogel durch die von Menschenhand verursachten Plastikvorkommen im Meer in Gefahr. Ich freue mich besonders, dass ich heute zu dem Thema zwei echte Experten eingeladen habe und dass ihr auch noch Zeit habt. Das ist Damaris Buschhaus und Elmar Ballstedt. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr zwei. Wie geht's euch denn?
Guten Morgen. Morgen.
Gut.
Seid ihr fit soweit? Seid ihr gesund und munter aktuell?
Ja, eigentlich soweit schon.
Ja, schön, dass ihr euch heute die Zeit nehmt und dabei seid und uns den Basstölpel ein bisschen näher bringen möchtet. Und mögt ihr euch zu Anfang einmal mal ganz kurz vorstellen? Ich würde sagen, wir starten Ladies First mit Damaris. Wer bist du? Was machst du?
Ja, ich bin Damaris Buschhaus. Ich arbeite beim Verein Jordsand, zurzeit in der Stationsleitung auf der Greifswalder Eu. Das ist ein kleines Inselchen in der Ostsee. Und ich war vorher die letzten anderthalb Jahre auf Helgoland in der Schutzgebietsbetreuung tätig gewesen.
Mhm. Danke. Und Elmar?
Ja, also ich arbeite auch auf Helgoland und daher kenne ich Damaris auch. Und ich mache hier die Stationsleitung zusammen mit meiner Frau seit 2018. Sie schon länger und bin schon seit eigentlich meiner Kindheit ein faszinierter Ornithologe und beschäftige mich mit der Materie sehr intensiv. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich jetzt auf Helgoland hier die ornithologische Schutzgebietsbetreuung durchführen kann. Und ein Schwerpunkt ist da natürlich auch der Basstölpel. Und aus dem Grund schreibe ich auch zusätzlich zu meiner Arbeit für den Jordsand meine Promotion zum Thema Seevögel und Meeresmüll am Beispiel des Basstölpels.
Ja, perfekt. Also ich bin wirklich dankbar, weil ich habe Damaris ja auch auf Helgoland kennengelernt und ich habe mit euch beiden natürlich wirklich richtige Profis dabei und das ist ja auch immer ganz wichtig, denn ja, letztendlich, also jeder hat den Namen schon mal gehört, der ein oder andere hat ihn entweder auf den Expeditionsseereisen im Norden gesehen oder war vielleicht schon mal auf Helgoland und durfte das vielleicht auch mit einer tollen Führung von euch dann einmal beobachten. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt. Elmar, du als Profi, was genau ist denn eigentlich der Basstölpel, beziehungsweise was macht ihn so besonders, wo finden wir ihn, wo brütet er wann? Magst du ein bisschen erzählen?
Ja, kann ich gerne machen. Also der Basstölpel ist ja ein sehr faszinierender Vogel und der größte Hochseevogel, den wir eigentlich auf der nördlichen Hemisphäre natürlich, also im Normalfall finden. Es gibt natürlich immer mal Ausnahmen, wie dass sich ein Albatros verirrt, aber von den Brutvögeln ist der Basstölpel auf jeden Fall der größte Seevogel, der hat eine Spannweite von bis zu 1,90, also ein wirklich, sehr eindrucksvoller Vogel, wenn man den auch mal hier auf Helgoland gesehen hat. Und der brütet eigentlich hier im Norden überall, in Großbritannien, in Deutschland nur auf Helgoland, in Skandinavien, Island, Grönland, bis rüber nach Kanada, also eigentlich in der nördlichen Hemisphäre an sehr vielen Stellen und hält sich ja eigentlich auch ganzjährig in der Nordsee, beziehungsweise im Winter dann manchmal bis runter vor Mittelamerika oder Westafrika auf, aber im Großen und Ganzen ist es ein ziemlich an die nördliche Halbkugel gebundener Vogel, der sich auch oft im Winter um Helgoland zum Beispiel aufhält. Also man sieht immer einzelne Individuen und vom Aussehen her, glaube ich, ist es ein sehr eindrucksvoller Vogel. Wer ihn schon mal gesehen hat, vergisst ihn nicht mehr so schnell.
Absolut.
Und
Absolut.
Ja, also es ist wirklich ein sehr schöner Vogel mit seinem schneeweißen Gefieder und den schwarzen Flügelspitzen und dann im Prachtkleid diesen schönen gelben Kopf. Und ich finde, dieser hellblaue Augenring, der gibt dem Ganzen nochmal so das i-Tüpfelchen. Also wirklich ein sehr schöner Vogel und inzwischen, toi toi toi, auch tatsächlich gar nicht mehr so bedroht. Wir haben in Europa so ungefähr wenn die Zählung denn alle stimmt, 200.000 Brutpaare. Und die größten Kolonien sind halt bei uns hier in Europa in Großbritannien. Der Basstölpel hat seinen Namen ja auch vom Bass Rock in Schottland. Das ist so die größte Kolonie, die wir in Europa haben. Die wurde auch schon irgendwo 1400 irgendwas entdeckt. Also sehr lange gibt es ihn dort. Und ja, er hat auch ein sehr eindrucksvolles. Eine sehr eindrucksvolle Jagdmethode, und zwar jagt er im Stoßtauchen, sprich, er guckt sich aus so bis zu 40 Meter Höhe die Wasseroberfläche an, wo sind denn vielleicht Fischschwärme, die in Frage kommen, und dann schießt er wie ein Torpedo mit angelegten Flügeln ins Wasser, kann dann bis zu 3 Meter tief eintauchen, und bis zu 7 bis 15 Meter kommt er dann letztendlich noch durch Schwimmen unter Wasser, und dann untertaucht er letztendlich so einen Fischschwarm, und beim Hochschießen schnappt er sich dann ja die Fische, die er letztendlich entweder selber frisst oder im Sommer seinen Jungvögeln dann als Nahrung mitbringt von offener See. Ja, das vielleicht so ein Kurzdurchlauf über den Basstölpel, wenn du da nicht noch irgendwie spezifische Fragen zu hast.
Habe ich tatsächlich.
Ja.
Ich habe tatsächlich mal gelesen, und das fand ich ganz interessant, wo du gerade sagtest, er schießt wie so ein Torpedo ins Wasser. Das ist auch so eine nette Vorstellung und so ähnlich sieht es ja auch tatsächlich aus.
Ja.
Dass, wenn er dann ins Wasser eingetaucht ist, dass der nochmal mit seinen Flügeln nochmal so richtig Schwung hinterherholt. Ist das richtig?
Ja, genau. Also der kann sich dann letztendlich, also so die ersten 3 Meter, die schaffen sie durch diesen Stoß, weil die können ja auch sehr schnell werden bei diesem Stoßtauchen, bis zu 100 Stundenkilometer ungefähr. Und danach mit Beinen und Flügeln schwimmen sie halt unter Wasser noch weiter und können dann Tiefen von über 10 Meter erreichen. Also die geben sich richtig nochmal auch einen Schub mit Flügel und Füßen, Beinen unter Wasser, um noch tiefer zu kommen und halt den Fischschwarm zu untertauchen, ja.
Ja, und wenn du gerade sagst, mittlerweile sind sie nicht mehr ganz so bedroht, was uns ja alle sehr freut, dann noch einmal die Zusatzfrage. Früher haben Menschen auf den Basstölpel gejagt, richtig?
Genau, der wurde sozusagen wie heutzutage auch der Kormoran, also als ein Beispiel der Kormoran, als Konkurrenz auch zur Fischerei gesehen, und deswegen wurde er halt auch aktiv bejagt, und letztendlich hat er den Namen Tölpel, zumindest sagt man so, auch wirklich historisch von Fischern bekommen, und zwar war er halt einfach auch ein einfacher Beifang. Wenn irgendwie ein Basstölpel auf einem Boot gelandet ist, dann konnte der nicht mehr selbstständig losfliegen, weil die müssen oder wenn die sozusagen auf dem Festland sitzen und sich nicht von der Klippe in die Luft stürzen, müssen die ja Anlauf nehmen, um zu starten, oder sie können einfach gar nicht starten. Und deswegen waren die natürlich auf Fischerbooten dann eine willkommene Abwechslung zum Fisch, und somit wurden Basstölpel halt auch gegessen. Und anscheinend, so sagen es die, ja, Geschichten, wurde so dem Basstölpel auch der deutsche Name Tölpel gegeben, und zwar, weil er halt so einfach zu fangen war, wenn er mal an Bord war.
Spannend, ja. Guck mal, wieder was dazugelernt. Damaris, nun haben wir beide uns ja auf unserer Nordsee-Expedition auf Helgoland dann nochmal ausführlich drüber unterhalten und wir haben auch tolle Fotos gemacht. Ich erinnere mich gerade noch, als wenn ich dastehen würde mit dir. Und mir hast du das noch so wunderschön erklärt, aber die Zuhörer würden das bestimmt auch gerne nochmal wissen. Warum und seit wann finden wir denn die einzigartige Möglichkeit, den Basstölpel auch auf Helgoland zu beobachten?
Naja, wie Elmas gerade schon gesagt hat, der Basstölpel brütet vor allem eher in Klippen oder an Klippen. Es ist ein Felsenbrüter. Und wenn der eine oder andere Hörer, Hörerin schon mal auf Helgoland war, erinnert er sich vielleicht daran, dass die Basstölpel dort vor allem am Lummfelsen brüten. Das ist tatsächlich vor allem im deutschen Raum oder insgesamt im Nordseeraum mitunter eine der wenigen Möglichkeiten, wo der Basstölpel überhaupt brüten kann, weil es, wie gesagt, ein Klippen- oder Felsenbrüter ist. Und diese Möglichkeit gibt es auf Helgoland und ansonsten nur noch weiter nördlich im skandinavischen Bereich, was Elmar gerade eben ja auch schon angerissen hat, wo man den Basstölpel sonst noch so finden kann.
Genau, daher kennen wir sie ja quasi auch, oder daher kenne ich sie halt auch, nämlich wenn man auf Expeditionskreuzfahrt in der Arktis unterwegs ist, also vornehmlich wirklich Grönland, Island oder vielleicht auch Kanada. Und da ist es schon immer ein wirklich einzigartiger Anblick, aber auf Helgoland macht das natürlich Spaß, weil man auch mal schnell in Helgoland oder auf Helgoland ist, genau. Emma, du hattest ja eben schon gesagt, richtig, also der Basstölpel zieht quasi im Winter nicht gen Süden unbedingt, sondern bleibt tatsächlich wie so ein echtes Nordlicht auch überwiegend im Norden.
Ja, nicht, also nicht unbedingt zwangsläufig, aber ein Großteil der Population schon, vor allem die Altvögel. Also bei den Jungvögeln, da gibt es auch sozusagen anhand von Beobachtungen Ergebnisse, dass die halt häufig mal bis vor Westafrika zum Beispiel jetzt, wenn wir von den europäischen Brutvögeln reden, fliegen und dann da auch eine gewisse Zeit lang bleiben. Aber bei den Altvögeln ist das ja ganz, ganz divers. Also die eigentlich letztendlich, wie der Name Hochseevogel schon sagt, die überwintern halt auf dem offenen Wasser. Und eine Sache, die da immer so ein ganz wichtiger Faktor ist, ist natürlich, wo sind gerade die Fischschwärme? Das heißt, die haben einen riesen Radius, wo die sich bewegen, weil die natürlich mit den Fischschwärmen wandern müssen, um Nahrung zu finden. Das müssen alle Hochseevögel, die auf dem offenen Meer überwintern. Und dementsprechend hat man da natürlich dann keine so spezifische Sache wie, okay, er zieht nach Spanien zum Überwintern oder nach Nordafrika, sondern es ist eher Atlantik und Nordsee, würde ich mal sagen, ganz allgemein.
Also doch schon ein kleines Nordlicht
Ja,
sozusagen.
auf jeden Fall. Und man kann auch dazu sagen, vielleicht noch, also letztendlich in Deutschland, beziehungsweise nicht in Deutschland, das ist falsch, in Europa, rechnet man, hatte ich glaube ich gesagt, 200.000 Paare, so ungefähr. Aber weltweit, also wir machen nur einen ganz kleinen Bruchteil aus. Wie du schon gesagt hast, Grönland und so, da gibt es super viele Basstölpel und generell weltweit sind es zwischen 15 und 18 Millionen Individuen, also deutlich mehr als in Europa brüten, die man so von Hochrechnungen schätzt. Also den Basstölpel, der ist, hat sein Hauptverbreitungsgebiet definitiv nicht bei uns, sondern eher
Ja.
dann raus in den Atlantik und auch auf die kanadische Seite Grönland, wenn man das geografisch jetzt mal auf die Seite schickt. Ja, also das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen, dass nicht alle, also der Basstölpel, den kann man hier super schön, so wie der Marius das gerade gesagt hat, beobachten. Aber auch noch gar nicht so lange, ja erst seit 1991, also es ist ja auch hier so eine kleine Erfolgsgeschichte. Aber der Großteil der Population wohnt nicht unbedingt in Europa oder kommt nicht unbedingt in Europa vor.
Ja, wenn wir noch gerade mal so ein bisschen beim Brutverhalten oder Zugverhalten auch sind, sind die denn monogam?
Ja, also im Normalfall schon, die werden ja auch erst mit 3, 4, 5 Jahren geschlechtsreif, je nachdem. Das sieht man ja auch immer ganz schön, dass die letztendlich manchmal so schwarz-weiß gescheckt sind, also noch nicht wie ein adulter Vogel aussehen. Und das sind dann immer die, das kann man anhand dieses Weiß- und Schwarzanteils, kann man ganz super eigentlich festhalten, wie alt der Vogel gerade ist. Und erst wenn er dann das adulte Kleid hat, weiß man nicht mehr, wie alt er ist. Dann ist er halt einfach geschlechtsreif und alt, in Anführungsstrichen. Und wenn die dann einmal so mit 3, 4 Jahren einen Partner gefunden haben, dann probieren die auch mal zu brüten. Das funktioniert erst nicht, aber die bleiben eigentlich, solange nichts passiert, ein Leben lang zusammen, überwintern getrennt und treffen sich dann immer wieder am Felsen zur Brutzeit.
Eine romantische
Eine romantische
Vorstellung.
Beziehung,
Ja,
ja.
absolut. Zum Thema, ich habe gerade noch so ein schönes Bild vor Augen. Und zwar, also sie sind ja nicht nur gute Taucher, sondern ja auch sehr gute Flieger. Sieht zwar immer ein bisschen unbeholfen aus, als wir dann in Helgo, also auf Helgoland da am Lummenfelsen standen, Damaris und ich, und dann die Landeanflüge kamen, wo man wirklich denkt, oh, schafft er das jetzt wirklich so einwandfrei? Aber was ich viel spannender dann noch fand, Damaris, war, das hast du mir auch sehr schön nochmal erklärt, wenn sie dann landen und ihren Partner, also praktisch so mit dem Schnäbeln beginnen. Was hat es denn damit auf sich?
Naja, also wie Elmar gerade schon sagte, sind die ja viel auf Jagd unterwegs und auch gerne mal in einem recht großen Radius. Da sind sie natürlich auch schon mal länger weg und wechseln sich entsprechend dann auch später bei der Versorgung der Brut ab. Und wenn dann ein Partner wiederbekommt, fangen die miteinander an zu schnäbeln. Das sieht meistens mehr oder weniger zärtlich aus. Und dadurch begrüßen die sich halt einfach. Es kann natürlich auch mal sein, das konnten wir auch ganz gut beobachten, je nachdem, wie der Wind stand oder so, gerade direkt hinterm Zaun am oberen Bereich, wo es recht flach war, dass die schon mal bei einem Nachbarn im Nest gelandet sind. Das sah dann weniger freundschaftlich aus. Also da hatten die sich dann ordentlich auf den Kopf. Das mögen die überhaupt nicht. Also da sind sie schon recht territorial, was ihr Nest und ihren Partner angeht.
Genau, also wirklich durch und durch treu und eine, ach, ganz romantische Liebesbeziehung. Wie
Man so
schön.
möchte.
So wie man sich das vorstellt, ja.
Ja, genau, also eine Bilderbuchehe sozusagen. Sehr schön.
Sieht zwar manchmal nicht so aus, wenn die sich dann gegenseitig behaken, aber im Normalfall sollte es alles zärtlich sein, ja.
Ja, ich glaube, also da ist vielleicht unser Verständnis ein anderes. Und naja, wenn halt nur der Schnabel da ist und nichts, ich sag jetzt mal, Weiches, dann wirkt es vielleicht auch ein bisschen anders. Ein Thema, was natürlich uns alle etwas beschäftigt oder sehr beschäftigt, mich vor allem, ist, gerade da haben wir es auch wieder schön gesehen, in den Nestern haben wir immer wieder auch Plastik mit eingebunden gesehen, zum Beispiel. Und Emma, das ist ja auch unter anderem dein Fachgebiet. Inwiefern wirkt sich das mit dem Meeresmüll dann auch auf die Bastölpel aus?
Ja, also du hast es ja gerade schon eigentlich gesagt, man sieht das Plastik sehr offensichtlich in den Nestern. Also man kann eigentlich, wenn man sich ein bisschen hier auf Helgoland jetzt mal als Beispiel an die Kolonie stellt und beobachtet, kommt man nicht drum herum, Plastik in eigentlich fast jedem Nest zu sehen. Und tatsächlich baut auch eigentlich fast jeder Bastölpel Plastik in sein Nest ein. Und das ist tatsächlich überhaupt gar kein Helgoländer Phänomen, sondern es gibt da auch wissenschaftliche Untersuchungen schon dazu. Eigentlich in ihrem kompletten Verbreitungsgebiet bauen Bastölpel Plastik in ihre Nester ein. Es ist halt immer nur ein Unterschied, welches Plastik genau sie einbauen. Oft kann man das ja nur farblich unterscheiden, weil man nicht unbedingt drankommt. Und ich glaube, hier auf Helgoland sieht man ganz deutlich, dass solche Schnur- bzw. synthetischen Fasern eigentlich der Haupt, also die Haupt, Plastikverschmutzung sind, die in den Nestern zu sehen ist. Und das ist eigentlich eine ganz logische Erklärung gibt es dafür, warum das so ist, weil letztendlich, wenn ihr die Nester euch auch damals, als ihr hier wart oder in anderen Kolonien mal genau angeguckt habt oder jemand, der sie schon gesehen hat, auch die Bastölpel, die bauen eigentlich große Algen als Nest in ihr Nest ein. Also die nehmen von Stürmen losgerissene Algen, die auf der Wasseroberfläche treiben, die nehmen sie mit und bauen daraus ihr Nest. Und diese synthetischen Fasern, die sie ganz häufig einbauen, die haben halt eine ähnliche Struktur wie Tarn. Das heißt, es kann schon sein, dass da auch eine gewisse Verwechslung einfach stattfindet, beziehungsweise dass man denkt, ach komm, hier treibt jetzt so viel von dem Orangenzeug, dann nehme ich das halt mit statt der Alge. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt hier auf Helgoland. Das habt ihr auch gesehen, dominiert Orange und Blau als Farbe, die letztendlich in den Nestern verbaut ist. Und das ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Und aus dem Grund habe ich mir für meine Promotion zum Thema Seevögel und Meeresmüll halt auch so zwei Hauptfragestellungen ja, ausgedacht in Anführungsstrichen oder überlegt. Und zwar zum einen, was sind denn die Auswirkungen, so wie du auch gerade gefragt hast? Und zum anderen, wo kommt das Plastik denn überhaupt her? Weil ich meine, wenn es Auswirkungen gibt, ist es ja auch immer wichtig, um irgendwie jemandem auf die Füße zu treten, in Anführungsstrichen, oder zumindest Verursacher festzustellen, dass man weiß, wo kommt das Plastik her. Und ja, man kann vielleicht jetzt schon sagen, die Feldarbeit ist größtenteils abgeschlossen, dass deutlich mehr Tiere verenden. Also das Hauptproblem ist natürlich, dass die sich in diesen Fasern verstricken, also irgendwie an einem Körperteil aufhängen. Und das sind tatsächlich weit über 100 Trottelungen pro Jahr und auch über 50 Bastölpel, die nur anhand des Plastiks sterben. Und das ist natürlich nicht ganz unkritisch, weil wir hatten es ja gerade schon gesagt, die Bastölpel werden erst mit also 4 Jahren geschlechtsreif. Dann legen sie immer nur ein Ei pro Jahr. Wenn es nicht funktioniert, legen sie kein zweites Ei. Das heißt, diese Vögel sind darauf ausgelegt, möglichst alt zu werden, um letztendlich genügend Junge zu produzieren. Und wenn dann so eine zusätzliche Todesquelle wie Plastik dazukommt und eine gewisse Anzahl von den Individuen dahin rafft pro Jahr, dann kann das ganz schnell auch nicht ungefährlich sein. Und deswegen ist es halt so wichtig zu gucken, wie viele Tiere sind es zum einen. Das ist jetzt sozusagen, letztendlich habe ich da eine wirklich gute Übersicht, dass das nicht ganz ungefährlich ist und dass da schon deutlich mehr als erwartet Tiere sterben. Und vor allem können die sich auch eigentlich nie befreien. Also wenn man sich verstrickt, dann stirbt man auch. Und jetzt ist halt die zweite Frage, und da bin ich im Labor jetzt soweit fertig, auch mit Materialien, die in Frage kommen, die zu untersuchen, wo kommt das Plastik eigentlich her? Und da kann
Sind
man
es
vielleicht ein Beispiel.
Fischernetze?
Bitte?
Also meine Vermutung wäre jetzt zum einen Fischernetze,
Ja,
aber ich bin
ja.
gespannt.
Ja, Fischernetze ist immer so, also Fischernetze sind es tatsächlich eher nicht, bis gar nicht, weil Fischernetze sind im Normalfall nicht blau oder orange. Das liegt ganz einfach daran, dass orange keine gute Farbe wäre, um ein Netz im Wasser aufzustellen, weil das sieht selbst der blindeste Fisch gefühlt, also im übertragenen Sinn als Hindernis. Und man kann tatsächlich, vielleicht habt ihr schon mal was von Dolly Ropes gehört. Das ist letztendlich ein Scheuerschutz von Schleppnetzen. Das ist letztendlich also Plastik, der absichtlich durch Abreibung auf dem Untergrund, Meeresboden sozusagen, im Meer verbleibt. Das ist eine Möglichkeit, die findet man, die kann man auch optisch teilweise erkennen. Es ist aber auch vieles, was schon so zersetzt ist, in Anführungsstrichen, dass man einfach die Faser nicht mehr zuordnen kann. Und das könnte genauso gut ein Tau sein oder letztendlich irgendwie was, wo irgendwas an dem Boot befestigt war. Also es ist noch schwierig zu sagen, wo genau kommt der Großteil der Sachen her. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es was mit der Fischerei zu tun hat, aber man kann es noch nicht sagen. Und somit bin ich im Moment noch auf dem Stand, dass ich eher von Schifferei rede. Also ich glaube schon, dass der Großteil direkt aus dem Meer kommt, also auf dem Meer eingetragen wurde und nicht irgendwie übers Land indirekt ins Meer eingetragen wurde, weil dafür sind die Fasern letztendlich ja, von der Struktur und von der Nutzungsweise her, glaube ich, schon eher Schiffen und der Fischerei zuzuordnen, als jetzt irgendwelchen landbasierten Quellen. Ja, das ist vielleicht so ganz kurz, was wir da, also was ich bis jetzt gemacht habe. Also Labor war jetzt auch fast fertig. Das heißt, ein Großteil geht darum, was macht das überhaupt mit den Tieren? Auch so ein bisschen, wo holen die Tiere das her? Weil man weiß einfach ganz wenig darüber. Es kann ja auch sein, dass die Orange vielleicht als Farbe präferieren, gezielt nach Orange suchen, weil es so oft vorhanden ist. Aber wissen tut man das nicht. Und da bin ich halt so ein bisschen mit Kameras und Sendern auch dran, das alles aufzuarbeiten. Und das ist jetzt 2 Jahre Feldarbeit letztendlich vorbei. Und jetzt fange ich so langsam seit Ende Dezember an, die Daten aufzuarbeiten und auszuwerten. Und die ersten Ergebnisse sind halt, ja, dass viel mehr Tiere sterben, als wir das erwartet haben und das dementsprechend sehr wichtig ist, auch weiterzumachen jetzt, weil ja, über 100 Trottelungen war schon eine Zahl, wo ich dachte, okay, das ist nicht ganz zu vernachlässigen.
Ja, 100, also 100 Trottelumnen direkt jetzt bei, also bei Helgoland, also
Genau, nur
praktisch.
hier auf
Das heißt,
Helgoland,
das sind ja
genau.
nur die auf Helgoland. Das heißt, die Zahl an sich ist ja doch viel, viel größer,
Ja, genau, exakt.
was die Geschichte ja oder das Drama ja eigentlich doch viel größer macht, sozusagen, ne?
Ja, genau.
Ja, wenn man jetzt überlegt, okay, was ich immer sehr schön finde, und das ist das, was wir ja auf Expeditionskreuzfahrten letztendlich auch immer wieder machen, dass wir tatsächlich die sogenannten Beach Clean-ups ja auch immer mit den Gästen
Ja.
durchführen. Das heißt, man geht in Land, zum Beispiel Clean-up Swalboard ist ja eine sehr schöne Idee oder zumindest
Ja.
Umsetzung auch, und man sammelt diesen Müll gemeinsam ein.
Ja.
Und auch daher kenne ich diese Farben natürlich auch, die man auf Helgoland wiedererkennt, also dieses Orange und dieses Blaue zum Beispiel. Aber ich bin absolut bei dir. Wir haben natürlich da auch dann noch ganz andere Reste, die praktisch angespült werden, ne? Die vielleicht dann offensichtlich nicht unbedingt durch die Schifffahrt kommen, sondern einfach auch, weil Müll irgendwo ins Meer gekippt wurde, beispielsweise.
Ja.
Oder da haben wir immer so ein paar Möglichkeiten. Also wir tun natürlich was, wir sammeln das auf. Wie können wir, hast du vielleicht einen Tipp, was können wir tun, um vielleicht, wenn wir auch das durch die Schifffahrt, wenn es daher kommt, das momentan nicht aufhalten können, aber was können wir jeder Einzelne tun, um das vielleicht ein bisschen erträglicher zu machen oder zu verbessern, die Situation?
Ja, also das ist eine ganz wichtige Frage, glaube ich. Und auch wenn man jetzt letztendlich, du hast es gerade gesagt, die Spülsaugen-Geschichten, also letztendlich Clean, Beach Cleanup, da gibt es ja verschiedenste Sachen und da machen wir vom Jordsand und auch hier auf Helgoland einiges. Also zum einen im Rahmen eines landesweiten Erfassungsprogramms, zum anderen aber auch für die Öffentlichkeit einfach, dass man sowas organisiert, um letztendlich auch ein bisschen für das Thema zu sensibilisieren, weil ich glaube, das ist ganz wichtig und da sind wir schon sehr, sehr, sehr viele Schritte nach vorne gegangen, wenn man so die letzten 10 Jahre sich vielleicht mal anguckt. Und das, ich glaube, das Bewusstsein für den Umgang mit Plastik generell hat sich da auch schon deutlich geändert. Aber wenn man sich dann halt mal anschaut, dass letztendlich alles, egal ob es jetzt im Basthölpelnest ist oder ob es am Strand ist, der Müll von uns als Mensch kommt und eigentlich da nicht hingehört, dann finde ich schon, dass man so für sich selber ein bisschen daraus auch mitnehmen kann, sehr darauf zu achten, muss ich die Zigarettenkippe vielleicht am Strand wegschnippen oder nehme ich mir einen Aschenbecher mit, um es so ganz klein anzufangen, oder kann ich mir nicht eine kleine Tüte mitnehmen, wo ich den Müll auch mitnehme, wieder nach Hause oder zumindest bis zum letzten, nächsten Mülleimer. Und da gibt es ja auch schon viele Möglichkeiten durch diese Strandboxen, wo man seinen Müll rein kann. Und ich glaube, das sollte sich jeder, der sowas schon mal gesehen hat oder so, zumindest mal ein bisschen damit auseinandersetzen, auch wenn er denkt, dass er alles richtig macht, weil ich glaube, man findet immer noch Möglichkeiten zu gucken, wo man selber auch ein bisschen auf Müll, ja, zumindest achten kann oder ihn vermeiden kann, weil letztendlich, wenn er einmal in der Natur ist, das Plastik geht dann nicht wieder weg. Man muss sich nur eine Angelschnur oder so angucken, die sind auch in den Basthölpelnestern unter anderem. Da geht man von der Verweildauer in der Natur von über 600 Jahren aus. Also eine Plastiktüte, die einmal in die Natur gekommen ist, wird da die nächsten 100 Jahre auch nicht weggehen. Und somit finde ich schon, haben wir so ein bisschen den Auftrag, an uns selber zu appellieren, hey, kann ich nicht selber was machen, dass vielleicht ein bisschen weniger von dem Quatsch in die Umwelt gelangt?
Ich glaube, das Thema Sensibilisierung ist ganz, ganz wichtig. Und das ist ja das, was man auch immer wieder auf unseren Expeditionskreuzfahrten lernt. Einfach, dass tatsächlich die Menschen zum einen den Klimawandel anders wahrnehmen, wenn sie es wirklich auch gesehen haben in einer kleinen Gruppe. Wir reden ja nicht von der großen Kreuzfahrtindustrie, also von den klassischen riesigen Kreuzfahrtschiffen, sondern wirklich von kleinen Expeditionsschiffen mit Forschern. Und zum anderen halt einfach auch, ja, dass man immer wieder nochmal schaut, was kann ich selber machen und wie kann ich selber vielleicht auch ein bisschen den Plastikmüll praktisch vermeiden. Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt und ich glaube, da haben wir den Nagel noch mal auf den Kopf getroffen. Und was
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da vielleicht gibt es eine Anekdote, die finde ich wirklich total, naja, nicht spannend ist sie auch, aber vielleicht haben auch viele von den Leuten, die zuhören, schon mal was von dem Unglück vor, ich glaube, wann war es 2019, von der MSC Zoe gehört. Das war ein großes Frachtschiff, was vor der ostfriesischen Küste, glaube ich, über 200 Container verloren hat. Und einer von diesen Containern, da war ganz viel Zeug drin, da waren so Plastikorchideen drin, die man im Normalfall so in Restaurants oder in Hotels dann auf den Tischen findet. Und das war keine, also es war im Februar, glaube ich, das Unglück. Und dann im März fangen die Basstölpel an, ihre Nester zu bauen. Und als die angefangen haben, ihre Nester zu bauen, da hatte man die ganzen Container noch unbedingt gar nicht gefunden, hat es aber schon begonnen, dass die letztendlich diese Plastikorchideen, weil die halt auch so ein bisschen wie Algen aussehen, in ihre Nester als Nistmaterial eingetragen haben. Also das geht halt einfach ganz schnell und ist irgendwie so das, was mich dann immer so ein bisschen erschüttert. Wir haben irgendwie was, wo wir, naja, wir machen was. Entweder als Unfall oder unabsichtlich, manchmal aber auch absichtlich. Und es ist eine kurze Zeit später schon da, wo es eigentlich nicht hin können und stellt eine Gefahr dar für vielleicht Lebewesen wie jetzt Sebastian in dem Fall, der gar nichts damit zu tun hat. Und das finde ich schon, dass wir als Menschen, ich meine, wir haben auch nur eine Natur und deswegen haben wir schon so eine gewisse Verantwortung für das, was um uns rum passiert. Und das war so eine Geschichte, die mir ganz gut verdeutlicht hat, wie schnell dann auch sowas gehen kann. Das war keine 2 Monate später und das Zeug war da, wo es eigentlich gar nicht hin soll.
Das ist wirklich wahnsinnig schnell.
Ja.
Ihr zwei seid ja auch wirklich sehr vorbildlich unterwegs und da würde ich gerne mal mit Damaris starten und einfach noch mal genau hören, was macht ihr eigentlich? Also ich habe es von euch oder von Damaris ja damals schon erfahren, aber ich finde es für alle anderen auch spannend. Vielleicht hat der ein oder andere auch noch eine Idee, wie er unterstützen kann und würde mich freuen, Damaris, wenn du einfach mal startest. Was genau machst du jetzt aktuell und was ist die biologische Station der Greifswalder Oie?
Ja, also vielleicht sage ich erst ganz kurz mal ein paar Sätze zum Verein Jordsand. Den kennt vielleicht der eine oder andere. Das ist ein recht alter Verein. Wir wurden 1907 gegründet zum Schutz, zum Seevogelschutz. Also sind Natur- und Seevogelschutzverein und betreuen derzeit um die 20 Schutzgebiete an Nord- und Ostseeküste. Und die Arbeit in den Gebieten, die ist doch recht unterschiedlich. Es kommt ganz drauf an. Wir haben einige Gebiete, wo wir Öffentlichkeitsarbeit sehr viel haben. Das ist beispielsweise auf Helgoland der Fall. Andere Gebiete, wo viel mehr ja, praktischer Naturschutz betrieben wird oder auch ab und an mehr wissenschaftliche Arbeit. Also es kommt tatsächlich immer ganz auf das Schutzgebiet an. Und unser Hauptsitz ist in Ahrensburg im Haus der Natur. Ja, ich bin jetzt auf der Greifswalder Oie und hatte es vorhin ja ganz kurz schon gesagt. Ich war vorher auf Helgoland tätig, bin da auch die letzten Jahre gewesen, zunächst im Praktikum, dann konnte ich das mit meinen Abschlussarbeiten im Studium verbinden und habe dann jetzt hier im Winter, im November, die Stationsleitung auf der Oie übernommen. Und die Greifswalder Oie liegt in der Ostsee, ungefähr 12 Kilometer vom Festland weg. Und ist eine 54 Hektar große Insel. Also wir haben 54 Hektar Landfläche, aber insgesamt umfasst das Schutzgebiet ungefähr 218 Hektar. Und es ist seit 1993 vom Verein Jordsand betreut und steht seit 98, ist seit 1998 ein Schutzgebiet. Und wir haben hier vor allem im Frühjahr und im Herbst die Vogelberingung. Hier werden jedes Jahr etwa 25.000 vor allem Singvögel beringt, vermessen, gewogen und so weiter und dann wieder freigelassen. Und das ist zwischen August und Ende Oktober der Fall. Im Winter ist es meist etwas ruhiger und im Frühjahr ist dann wieder der Vogelzug, wo die Vögel von ihren Überwinterungsgebieten im Süden in ihre Brutgebiete im Norden fliegen und haben dann auch zwischen Frühjahr und Herbst hier etwas Öffentlichkeitsarbeit. Also Öffentlichkeitsarbeit in dem Sinne, dass Tagesgäste auf die Insel kommen und sich die Insel für 2, 3 Stunden anschauen, dann bekommen sie eine kleine Führung und fahren dann anschließend wieder aufs Festland. Ansonsten haben wir hier auf der Insel eigentlich keine Bewohnung. Das heißt, nur wir hier als Verein Jordsand wohnen hier im Moment mit einem Stammteam von 4 Leuten, bestehend aus FÖJ und BFD, also Leute, die ein freiwilliges ökologisches Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst machen. Vornehmlich Leute nach dem Abitur, die sich so ein bisschen orientieren wollen. Und dann bekommen wir ganzjährig noch einige Stationshelfer dazu, die uns dann bei unserer Arbeit unterstützen. Und dann haben wir das ganze Jahr über auch noch hier unsere Schafherde, die betreut wird, die diese zum Teil offenen Flächen auch weiterhin offen halten soll. Also wir haben hier ein bisschen Waldfläche, ein bisschen offene Flächen, also im Sinne von Weiden, Koppeln und so weiter. Und genau, bisschen Wasserfläche drumherum, wo wir auch Spülsaumonitoring machen regelmäßig und so weiter. Also es ist alles deutlich kleiner als auf Helgoland und hier wohnen deutlich weniger Menschen.
Klingt trotzdem sehr, sehr spannend. Also das heißt, du bist jetzt gerade perfekt isoliert sozusagen.
Ja, das kann man so sagen. Also im Fall der Fälle haben wir hier noch 3 Seenotretter, die auf der Insel wohnen, aber ansonsten bekommen wir so vom Festlandchaos überhaupt nichts mit. Also wenn
Schön.
Helgoland isoliert ist, dann sind wir hier eigentlich noch isolierter, um es mal so zu formulieren.
Ja. Corona-frei seid ihr auf jeden Fall auch.
Wir
Ja.
sind, ich hoffe, nein, doch, wir sind Corona-frei. Wenn wir es uns nicht selbst auf die Insel schleppen, dann sind wir Corona-frei, ja.
Perfekt, perfekt. Elmar, nun durfte ich ja selber in den Genuss kommen, mit euch eine Führung über Helgoland also zu
Ja.
machen und würde mich total freuen, wenn du auch noch mal kurz erklärst, was haben die Gäste für Möglichkeiten, wenn sie auf Helgoland sind? Was bietet ihr denen? Warum sollte man das unterstützen? Also nicht nur, weil es super gut war mit Damaris, gar keine Frage, sondern was macht ihr genau?
Ja, also Damaris hat es ja schon ganz schön gesagt, für was der Verein so ein bisschen steht. Also im Fokus steht da eigentlich der Seevogel bzw. der Küsten- und Naturschutz. Und da passt Helgoland natürlich auch perfekt, genauso wie die Euruwei. Und generell kann man vielleicht noch ganz kurz ergänzen, dass der Jordsand sehr viele attraktive Gebiete, vor allem an der nordfriesischen Küste auch hat, also auf Amrum, Sylt, also sehr viele von den schönen und auch bekannten Inseln und auch am Festland. Da betreuen wir Gebiete und es lohnt sich nicht nur nach Helgoland oder auf die Euk zu fahren, wo man als Tagestourist hinkommt, sondern auch andere Gebiete sind super schön. Und Helgoland ist natürlich schon so ein bisschen ein Vorzeigefleckchen. Das hat euch Damaris ja auch bestimmt so ein bisschen erzählt, weil was kann man hier alles machen? Also ich glaube, viele Leute, die hierher kommen, möchten sich Natur anschauen. Und das merken wir vor allem in den Monaten, wenn das wieder mit der Brutzeit losgeht. Und Helgoland und der Lummfelsen sind halt eine für Deutschland einzigartige Landschaft, weil man hat sonst keine Klippen in Deutschland und schon gar nicht Klippen, die von Seevögeln besiedelt sind. Das heißt, es ist sehr eindrucksvoll, wenn man hier eigentlich ab Mitte März herkommt. Im April sind dann auch alle Paare da und dann hat man hier über 10.000 Seevogelpaare von insgesamt 5 verschiedenen Arten, die sogenannten Big Five, weil die alle nur hier in Deutschland, nur hier auf Helgoland brüten, die man sich zum einen anschauen kann. Das ist auch Naturschutzgebiet. Der Lummfelsen ist seit den 80er Jahren Naturschutzgebiet. Was kann man sich noch angucken? Es ist nicht alles nur vogelbasiert, sondern auf der Helgoländer Düne auch Schutzgebiet, welches wir zusammen mit der Gemeinde Helgoland betreuen. Gibt es die größte deutsche Kegelrobbenkolonie in Anführungsstrichen. Wir hatten jetzt diesen Winter, die kriegen ihre Jungtiere ja immer im Winter, über 650 Geburten. Das ist ein absoluter Rekord im Gegensatz zum letzten
Wahnsinn.
Winter. Und ja, das ist auch immer, die sind ganzjährig hier, nur nicht in so großer Zahl wie jetzt im Winter. Aber sozusagen die Helgoländer Düne ist auch ein einmaliger Ort, sich mal Meeressäugetiere wie Kegelrobbe und Seehund am Strand anzuschauen. Sonst kennt man das ja nur von den Seehundsbänkenfahrten, wo man irgendwie mit dem Schiff rausfährt und mit dem Fernglas in weiter Entfernung ein paar Seehunde oder Kegelrobben sieht. Und hier liegen die halt am Strand und man kann die aus einer Entfernung von bis zu 30 Meter letztendlich super beobachten. Ich meine natürlich von mindestens 30 Meter. Und
Absolut, ja.
das dritte Gebiet, was wir hier noch haben, ist das Pfälzwald. Auch das ist für Deutschland einzigartig, weil Helgoland liegt ja auf so einem Felssockel. Und ja, so ikonische Arten, die man hier sehen könnte, wenn man denn unter Wasser gucken könnte. Manchmal sieht man es im Hafenbecken, das sind Taschenkrebse und vor allem auch der europäische Hummer.
Ja, und jetzt hast du eben schon, also eigentlich, oh, wir sind schon fast über der Zeit hinaus, aber das müssen wir jetzt noch Big Five, da gehen bei mir ja immer alle Alarmglocken an, weil klar, Big Five der Arktis, Big Five in Südafrika, wenn wir mal in wärmere Gefilde gucken, was sind
Genau.
denn die Big Five von Helgoland?
Ja, das ist zum einen der Basstölpel, über den wir jetzt ganz viel gesprochen haben, die Trottellumme, die wir auch erwähnt haben, auch die Namensgeberin vom Lummenfelsen, die ist schon die Brutvogelart, die am längsten hier auf Helgoland brütet, der Tortalk, die Dreizehnmöwe und als fünfte Art der Eissturmvogel. Diese fünf Vogelarten brüten deutschlandweit nur auf Helgoland und ja, deswegen die Big Five.
Perfekt. Ja, ihr Lieben, ich glaube, das war wirklich, wirklich informativ und ich glaube, dass wir alle auch noch einen besseren Eindruck bekommen haben. Und ich kann wirklich nur empfehlen, wenn es die Möglichkeit gibt, auch den Ausflug mit Jordsand zu machen. Das lohnt sich und vor allem wird man auch wirklich gut informiert. Und das ist nicht nur eine spannende Führung, sondern und eine tolle Natur, sondern wirklich auch tolle Informationen, die ich auch bekommen habe im Sommer. Und von daher danke ich euch beiden ganz, ganz doll für die Zeit, die ihr euch genommen habt und für die vielen Informationen, die ihr mit uns geteilt habt jetzt in dieser Folge und freue mich schon aufs nächste Mal. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch mal ein neues Ziel vor Augen und es liegt in der Ostsee.
Ja, komm vorbei,
Ja,
bist
danke,
herzlich willkommen.
Christina, dass wir dir zur Seite stehen durften und du uns eingeladen hast, das mit dir zu machen.
Danke, vielen lieben Dank und dann würde ich sagen, wünschen wir den Hörern auch einfach erstmal, dass sie vor allem gesund bleiben. Ihr beide seid gut isoliert, die anderen bleiben hoffentlich gut zu Hause und ja, freue mich, wenn man auch beim nächsten Mal wieder dabei ist. Herzlichen Dank und euch beiden auch nochmal. Macht's gut, ihr zwei.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.